Spartacus, eine Gegengeschichte des Altertums nach den Legenden der Zigeuner, vierter Teil. Nach dem gleichnamigen Buch von Michael Genner, erschienen im Trikont Verlag. Trotz alledem. Der Exodus. Das neue Volk zog nach Norden, ohne auf Widerstand zu stoßen. Sie zogen an Rom vorbei. Die zitternden Herren wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie verkrochen sich hinter den Mauern ihrer Städte. So konnte das neue Volk unbehelligt auf seiner Wanderung bleiben. Unterwegs zerstörten sie alle Villen der Arbeitshäuser und befreiten die Gefangenen. Sie trieben riesige Viehherden mit. Überall strömten ihnen neue Menschenmassen zu. Sie durchzogen die Halbinsel von einem Ende zum anderen. Als sie im Frühsommer den Padus erreichten, waren sie 120.000 Mann, zusammen mit Frauen und Kindern wohl mehr als eine halbe Million. Dort traf er nochmal ein römisches Heer, das seinen Marsch zu hemmen versuchte. Der Konsul der Provinz hatte 10.000 Mann mobilisiert, lächerlich wenig gegen die Massen, die nach Norden zogen. Er war dennoch entschlossen, bis zum letzten Legionär zu kämpfen. Er hoffte, von der Geschichte den Ruhm zu erhalten, als einziger die Flucht der Sklaven aufgehalten zu haben. Man muss sagen, er hat sich ein bisschen überschätzt. Er dachte nicht daran, dass Spartacus von oben kam. Wir wissen nichts Genaues von dem Verlauf dieser Schlacht. Wir hören nur, dass die römische Nordarmee völlig vernichtet wurde.
Es gab noch zwei natürliche Hindernisse, den Po und die Alpen. Die Römer berichten, dass Spartacus am Po umgekehrt ist. Es gibt Römer, die behaupten, die Flüchtlinge seien durch den Sieg über Mutina zu hochmütig geworden und wollten auf Rom marschieren. Andere sagen, der Po sei überflutet gewesen und sie hätten ihn nicht überqueren können. Wir nehmen an, dass Spartacus seinen Plan überhaupt nicht geändert hat. Ein großer Teil der Flüchtlinge hat Italien wirklich verlassen. Sie sind auf getrennten Wegen in kleinen Gruppen mit auserlesenen Führern nach Gallien, Thrakien und Germanien entkommen. Kein Römer war da, sie zu verfolgen. Die freien Völker des Nordens haben ihnen Schutz und Gastfreundschaft geboten. Nur die Elitetruppen sind in Italien geblieben. Denn der Exodus war kein Selbstzweck. Er war ein Mittel, um die freien Völker zum Kampf gegen Rom, zum Sturz der Sklavenhalterordnung zu vereinigen. Aber die innere Front durfte nicht schwächer werden. Der Sklavenkrieg musste weitergehen. Den schwierigsten Teil seines doppelten Plans hat Spartacus sich selbst vorbehalten. Das war nicht der Zug über die Alpen. Er ist wieder nach Süden marschiert, viel schneller, wie die Römer erstaunt bemerkt haben. Ab diesem Zeitpunkt hat er keine neuen mehr genommen. Was ist aus den Flüchtlingen geworden? Haben sie ihr Ziel erreicht? Sind sie wirklich von den Völkern des barbarischen Europa aufgenommen worden? Oder sind sie in der Wildnis umgekommen? Ist der Bund der freien Stämme wahr geworden, von dem Spartacus geträumt hat?
In der Schweiz lebte das Volk der Helvetier. Sie waren noch nicht sehr sesshaft. Sie waren aber auf allen Seiten durch natürliche Grenzen eingeengt. Durch den Rhein, den Jura, die Rhone und die Alpen. Diese Einengung, sagt Cäsar, hatte zur Folge, dass sie weniger weit umherschweifen und weniger leicht ihre Nachbarn angreifen konnten. Das empfanden diese kriegerischen Menschen sehr schmerzlich. Bei den Helvetiern fanden die Flüchtlinge 14 Jahre lang Asyl und sie gewannen Einfluss auf die helvetische Politik. sie versuchten, wie sie von Spartacus gelernt hatten, die Schweiz in die große antirömische Koalition der freien Völker einzugliedern. Und wirklich, die Schweizer erhoben sich. Es ist schon lange her. Sie wurden von Cäsar 58 vor Christus bei Bibracte geschlagen und mussten um Frieden bitten. Ihre Verluste waren sehr schwer. Die Überlebenden beugten sich dem römischen Diktat. Es waren zwei Bedingungen, die Cäsar stellte: dass sie wieder sesshaft würden und dass sie Geiseln stellten, ihre Waffen herausgeben und die Sklaven, die zu ihnen geflohen waren, auslieferten. Diese Bedingungen nahmen die Helvetier an und schickten die Flüchtlinge ins Dritte Reich zurück.
In Gallien gab es zwei Hauptparteien. Im Süden die Arverner, die gegen Rom waren. Ihr Führer war der adelige Demagoge Celtil. Den Norden beherrschten die Haiduer, die eher prorömisch gesinnt waren. Doch auch hier gab es antirömische Minderheiten, die sich schließlich mit ihren germanischen Nachbarn unter der Führung von Ariovist verbündeten. Ariovist ging über den Rhein. Sie bildeten gemeinsam eine gallo-germanische Einheit gegen Rom. Andere Flüchtlingsgruppen zogen durch Venetien nach Nordosten bis zur Donau, nach dem heutigen Belgrad. Sie wollten zu den Thrakern. Wieder andere bogen nach Kärnten ab. Hätten alle zugleich gekämpft, dann wären die Gebiete entlang der Alpen, der Cevennen, über den Jura und den Schwarzwald bis Noreia zum Bollwerk des Widerstandes geworden. Zur selben Zeit stand Spartacus vor Rom. Aber plötzlich schieden die Arverner aus der Einheitsfront aus. Der arvernische Adel putschte gegen Celtil. Den römischen Geheimdiensten war ein großer Coup gelungen, der einen harten Schlag für den Widerstand in ganz Europa bedeutete. Gallien war vollkommen versumpft. Crixus hatte es vorausgesehen. Im Frühjahr 72 ist auch Spartacus gefallen. Zwei furchtbare Rückschläge unmittelbar nacheinander. Ariovist verstand, dass er sich auf einen langen Kampf einstellen musste. Erst als er 61 vor Christus die Haidua vernichtend schlug, war der Bann gebrochen. Sein Heer wuchs in kurzer Zeit auf 120.000 Germanen an. Aber auch die letzten Verbündeten in Gallien, aufgewiegelt von Cäsars Agenten, schieden aus der deutsch-französischen Einheitsfront aus. Die Germanen, von allen Verbündeten verlassen, wurden im Elsass vernichtend geschlagen. Ariovist und seine beiden Frauen sind umgekommen. Der Rhein wurde römische Grenze. Zwei Jahrtausende Völkerhass.
Spartacus vor den Toren. Es ist vollbracht. Bis jetzt ist die Mehrheit der Flüchtlinge erst über dem Fluss. Die größte Fluchthilfe der alten Geschichte. Sie sind in Sicherheit für den Augenblick. Die Zukunft bleibt ungewiss. Und Spartacus... Die Zigeuner baten ihn oft, sich zu retten. Man braucht ihn drüben, bei den Thrakern vor allem. Marcus Lucullus hatte die Donau erreicht. Doch Spartacus vertraute den Männern und Frauen, die den Exodus führten, auf Leben und Tod. Sie brauchten seine Hilfe nicht. Sein Platz war hier, an der vordersten Front, vor Rom. Dort herrschte Entsetzen. Über den Sommer hatte der Senat neue Truppen ausgehoben. 2 Legionen, nicht mehr. Viele desertierten. Alle Grundlagen römischer Ordnung und Moral brachen zusammen. Viele Deserteure liefen zu Spartacus über. Aber er nahm keine neuen mehr. Er schickte sie alle zurück. Horden von Marodeuren schwärmten plündernd zwischen den Fronten umher. Noch einmal erhielten die Konsuln den Oberbefehl. Die Schlacht in Picenum war für Rom die schlimmste Katastrophe dieses Krieges. Obwohl die Zahl der aufgeriebenen Legionen diesmal viel kleiner war. Das letzte Aufgebot. Der Sturm auf Rom war täglich zu erwarten. Noch hielten die festen Mauern. Aber wie lange noch? Die Panik war unbeschreiblich. Es war Roms schlimmster Augenblick. Umso weniger verstanden die Römer, was jetzt geschah. Spartacus marschierte gar nicht auf Rom. Er zog nach Süden weiter, an Rom vorbei. Es war, als verachtete er sie zu sehr. Als wären sie nicht einmal wert, dass er sie zertrat.
In Wirklichkeit war es ganz anders. Er hatte nie geplant, die Stadt im Sturm zu nehmen. Gut, das Heer war jetzt kleiner, beweglicher, besser überschaubar. Und da waren die thrakischen, gallischen und germanischen Elitetruppen. Gerade von ihnen hatte nur ein geringer Teil am Exodus teilgenommen. Aber die Mehrheit der Sklaven, die geblieben waren, waren eben doch wieder die aus den Mittelmeerländern. Sie hofften auf den Fluchtweg im Süden und Spartacus wollte ihre Wünsche mit einem neuen, groß angelegten Kriegsplan verknüpfen. Die Exodus-Gruppen waren ausgezogen, um die Völker des Nordens zu mobilisieren. Er selbst wollte die Südfront führen und nicht in Italien allein. Er wollte wieder die alte Bastion im Zentrum besetzen, den Silawald, das brutische Gebirge. Und er wollte diese strategische Schlüsselstellung durch ihre natürliche Verlängerung ergänzen, durch die Insel Sizilien. Er wollte das Bündnis mit den Piraten erneuern, mit ihrer Hilfe über das Meer nach Thrakien hinübergreifen, nach Kilikien und Kreta, nach den ägäischen Zigeunerinseln. So wollte er die römische Metropole belagern, nicht taktisch, sondern strategisch. Nicht im alten, überholten Stil, im Massensturm auf uneinnehmbar hohe Mauern, sondern mit 2 gewaltigen halbkreisförmigen Umzingelungslinien. Einer nördlichen, den Alpen und einer südlichen, über das Meer. Er wollte die Feinde Roms auf dem Kontinent und auf dem Meer mobilisieren und dem Feind alle Zufuhr abschneiden. Er wollte die Hauptstadt völlig isolieren, sie zermürben und aushungern, bis sie ihm wie eine reife Frucht in die Arme fiel. Es war ein großer, sehr moderner Plan.
Spartacus marschierte blitzschnell. Ehe die Römer begriffen, was er wollte, hatte er zum 2. Mal ganz Italien von einem Ende zum anderen durchzogen. Er besetzte den Lagerplatz von Heliopolis auf den Terrassen des Silaberges. Die Bürgerschaft von Turi ergab sich ihm ein 2. Mal. Ganz Süditalien war wieder in seiner Hand. Inzwischen aber geschah in Rom ein politischer Umbruch, der ganz neue Kräfte für den Kampf in Bewegung setzte. Ökonomische Mächte, die bisher neutral geblieben waren. Ein neuer Abschnitt der römischen Geschichte begann. An seinem Ende steht der Untergang der Republik, steht die Militärdiktatur der Sklavenhalter, das Kaisertum. Musik.
Crassus und der Burgfriede. Der Senat hat nach der Schlacht von Picenum den Konsuln den Oberbefehl entzogen. Im Sommer waren Neuwahlen fällig, aber niemand meldet sich als Kandidat für den Oberbefehl. Ein paar Wochen ist die Staatsgewalt in Rom nahezu aufgelöst. Schließlich meldet sich Crassus, der größte Bankier und Großgrundbesitzer von Rom. Marcus Crassus ist nicht wichtig als Person. Als Person ist er ein gefräßiger, fetter Sklavenhalter, sonst nichts. Geschichtlich wichtig ist er, weil er die Einigung aller Teile der Sklavenhalterklasse, Aristokratie, Finanzkapital, Kleinbürgertum, durch den Burgfrieden zwischen Optimaten und Popularen repräsentiert. Die Popularen erhalten ihre politischen Rechte zurück. Einige ihrer Führer werden in den Generalstab von Crassus aufgenommen. Crassus setzt seinen eigenen ökonomischen Mittel im Krieg gegen Spartacus ein. Niemand ist wirklich reich, der nicht aus seinen Mitteln ein Heer aufstellen und erhalten kann, ist sein bekanntestes Zitat. Kriegsproduktion in seinen privaten Werkstätten. Alle seine persönlichen Klienten unter dem römischen Proletariat werden für die Armee mobilisiert. 6 neue Legionen. Ihre Bewaffnung wird von Crassus und ein paar anderen Oligarchen privat finanziert. Die Staatskasse ist leer. Dazu die Handwerker, die Tross, die Brückenbauer, die Sklaven von Crassus, alles privat organisiert. Die ökonomische Macht von Crassus und seiner römischen Bank entscheidet den Krieg.
Der Wendepunkt des Krieges. Als Spartacus vom Regierungswechsel in Rom erfuhr, zog er an der Grenze zwischen Kampanien und Lucanien Truppen zusammen, um einer feindlichen Offensive vorzubeugen. Jenseits vom Silaberg hatte Crassus ein Lager errichtet. Die Legionen wurden in Schnellkursen militärisch gedrillt. An ein Winterlager war in Heliopolis angesichts der 8 Legionen, mit denen Crassus in Kampanien stand, nicht zu denken. Da die Ausbildung der Legionen nicht abgeschlossen war, wollten die Römer die Schlacht vermeiden. Aber einer der Legaten griff trotzdem Verbot von Crassus an. Die Schlacht endete mit einer katastrophalen Blamage für die römische Armee. Spartacus entschloss sich, den Kampf früher als geplant auf das Meer zu verlegen. Crassus begriff nicht ganz, worauf Spartacus hinaus wollte. Er ärgerte sich, weil er die Situation so gar nicht beherrschte. Die Sklaven marschierten an Heliopolis vorbei, wo ein Teil des Heeres als Reserve zurückblieb, durch Brutium bis an die äußerste Südspitze Italiens, und schlugen hier ihr Lager auf. Inzwischen hatte Crassus verstanden, was Spartacus wollte. Es waren Boten zu ihm gekommen, die ihm dessen Plan verrieten. Als sie wieder abreisten, gab Crassus ihnen eine große Summe Geld und eine Nachricht für ihre Herren mit auf den Weg. Es waren alte Partner. Spartacus, meinte er, war in der Falle. Sein Untergang war nur mehr eine Frage der Zeit.
Mittelmeerstrategie. Den Kampf auf das Meer verlegen. Seit der Umkehr am Padus hatte Spartacus ohne Unterlass an seinem Plan gearbeitet. Er kannte die Überlieferungen der Zingari, der seefahrenden Zigeuner. Die Balkanküste lag zum Greifen nah. Aber zum Übersetzen brauchte man Schiffe. Spartacus dachte an das Naheliegendste. Die natürlichen Bundesgenossen der Sklaven waren die Seeräuber, Roms härteste Rivalen auf dem Meer. Rom konnte nur durch die Einheitsfront aller seiner Gegner geschlagen werden. Er zahlte ihnen im Voraus eine große Summe Geld. Dafür versprachen sie, Kriegs- und Transportschiffe für eine Ladung auf Sizilien zur Verfügung zu stellen. Wer Sizilien beherrschte, der beherrschte die Küsten Italiens. Der konnte mühelos alle Transporte aus Ägypten und Afrika, die Kornkammern Roms, unterbinden. Und Sizilien war das Sprungbrett zum Balkan, nach Thrakien. Spartacus bereitete ruhig und zielbewusst die Eroberung der Insel vor. Er stand genau gegenüber von Sizilien. Er kannte die Gefahren, die von den Klippen und Strudeln drohten. Selbst die hochentwickelte griechisch-römische Navigationstechnik hatte hier Schwierigkeiten. Ohne erfahrene Lotsen war die Überfahrt unmöglich. Nun blieb nichts übrig, als zu warten, bis die Schiffe da waren. Man hatte sie teuer genug bezahlt. Hoffentlich kamen sie rasch, bevor der Gegner Zeit hatte, die Verteidigung der Insel zu organisieren. Die Schiffe kamen nicht. Sie warteten jetzt schon lange. Man hörte, dass römische Truppen von Lucanien im Anmarsch waren. Die Ungewissheit war lähmend. Sie sahen drüben die sizilische Küste. Sie lag zum Greifen nah. Aber dazwischen waren die Strudel. Und die Schiffe kamen nicht. Spartacus hatte einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hatte die politischen Änderungen unterschätzt, die der Burgfriede und die Machtübernahme durch Crassus bedeutete. Nicht nur in Rom, sondern im ganzen Reich.
Der Burgfriede, das war nicht nur die Aufnahme der Popularen in die Regierung, das war die Einheitsfront aller Fraktionen der Sklavenhalterklasse und dazu gehörten auch die Kapitäne der Seeräuber. Die Piraten hielten Crassus von Anfang an über ihre Verhandlungen mit Spartacus auf dem Laufenden. Seine Truppen riegelten die Halbinsel Brutium hermetisch ab. Spartacus war eingeschlossen. Die Sklaven waren dennoch entschlossen, an ihren Zielen festzuhalten. Es gab kein Zurück mehr. Sie hieben Bäume um und banden die Stämme mit dicken Lederriemen zusammen. Sie sammelten Fässer und banden sie mit Weinreben auf die Stämme. So entstanden primitive, aber halbwegs stabile Fahrzeuge, mit denen man vielleicht hinüberkam. Ein Expeditionskorps, 2000 Mann, ging in See. Wenn sie hinüberkamen, gehörte ihnen ganz Sizilien. Ein kleines Landungskorps genügte, um überall den Aufstand zu entfesseln. Keiner hat es geschafft. Die Flöße zerschellten an den Riffen. Die Strudel rissen sie in die Tiefe. Spartacus und die Seinen sahen es von Weitem. Sie konnten den Freunden nicht helfen. Caius Verres, Statthalter von Sizilien, meldete dem Senat, er habe die Insel vor den Feinden geschützt.
Thank you.
Kesselschlacht. Spartacus war eingeschlossen. Crassus beschloss, die Landenge durch eine Mauer zu versperren. Es war ein Wunderwerk römischer Technik. 53 Kilometer lang und 4,5 Meter hoch. Man weiß nicht genau, an welcher Stelle von Brutium die römische Mauer stand. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie nördlich von Turi war und die unbesiegte Bastion im Silaberg mit einschloss. Spartacus wollte keine Zeit verlieren. Er griff sofort die noch im Bau beschäftigten Römer unvermutet an. Er kam nicht durch. Unter schweren Verlusten musste er sich wieder zurückziehen. Die Kampfmoral des Heeres war erschüttert. Die Mauer wurde täglich höher. Sie hungerten. Sie hätten den Seeräubern nicht trauen dürfen. Man wusste doch, es waren Sklavenhalter. Wie hatte Spartacus sich so irren können? Das Vertrauen in die Führung war erschüttert. Spartacus und seine Gefährten, die Männer und Frauen von Alsintio, blieben ruhig und gelassen wie immer. Sie waren überzeugt, dass die Römer aller technischen Übermacht zum Trotz geschlagen werden konnten. Ihr Selbstvertrauen machte den Leuten wieder Mut. Spartacus begann, den Mauerbau zu sabotieren. Er fiel unerwartet und unablässig über sie her, ließ während der Bauarbeiten brennende Reisigbündel auf sie schleudern, steckte Baugerüste in Brand.
Die Römer in der Hauptstadt wollten ein baldiges Ende des Sklavenkrieges. So riefen sie Pompeius, der in Spanien Krieg führte, zu Hilfe. Pompeius war der alte Rivale von Crassus. Spartacus muss einen ausgezeichneten Geheimdienst gehabt haben. Er wusste, dass Pompeius kommen würde, und er war über die Rivalitäten der beiden auf dem Laufenden. Er bot Crassus den Frieden an und damit unausgesprochen freie Hand gegen Pompeius. Als Bedingung verlangte er freien Abzug für alle Flüchtlinge in die Heimatländer. Es war das alte Ziel, der Exodus. Als Gegenleistung war Spartacus bereit, den Krieg in Italien einzustellen. Das Friedensangebot war trotz allem unrealistisch. Es ging von der Annahme aus, dass die Römer kriegsmüde waren. Der Appell an die kleinen Schwächen des Feldherrn waren hübsch, aber ungenügend. Crassus entschied nicht allein. Hinter ihm stand seine ganze Klasse, die den Sklavenaufstand im Blut ersticken wollte. Er lehnte das Angebot von Spartacus ab, mit höhnischen Worten, wie es sich für einen römischen Aristokraten geziemte. Man verhandelte nicht mit einem entlaufenen Sklaven. Spartacus nahm die Antwort mit kühler Verachtung entgegen. Er wusste, es gab jetzt nicht mehr viel Hoffnung. Sie würden Italien nicht verlassen. Wenn Pompeius kam, war es zu Ende. Die Übermacht war zu groß. Crassus hatte sein eigenes politisches Todesurteil unterschrieben. Die Zukunft gehörte dem Pompeius. Aber zugleich hatte er das Schicksal der Flüchtlinge besiegelt. Ohne Illusionen, mit unheimlicher Ruhe, entwickelte Spartacus seinen letzten strategischen Plan. Er wollte Crassus schlagen, bevor Pompeius da war. Das war die einzige Chance.
Die letzten Gefechte hatten die schwachen Stellen der römischen Front gezeigt. Crassus hatte die Überfälle während der Bauarbeiten ganz falsch eingeschätzt. Sie waren weit mehr als fruchtlose Störaktionen gegen den Mauerbau. Sie waren Tests, die es Spartacus ermöglichten, mit sicherem Blick die richtige Stelle für den Durchbruch festzulegen. Es war Winter, wahrscheinlich Februar 71. Es schneite oft, es war sehr kalt. Die Römer litten darunter. Sie waren es nicht gewohnt, im Winter Krieg zu führen. Man kämpfte sonst nur zur warmen Zeit und ging dann ins sichere Quartier. Sie verkrochen sich frierend in ihre Unterstände. Auch die Wachtposten taten das. Sie merkten nicht, dass sich von Norden her auf dem Kamm des Apennin die Reiterei der Thraker und Zigeuner näherte, die Spartacus auf geheimen Wegen zu Hilfe gerufen hatte. Der Schnee fiel immer dichter. Spartacus wartete den Höhepunkt ab. Es war eine sehr finstere Nacht, mit Sturm, Schnee und Hagel. Die Römer sahen und hörten nichts mehr. Spartacus hatte lange auf diesen Augenblick gewartet. Er gab das Zeichen zum Angriff. Zuerst kamen die Reiter. Sie fassten den Feind im Rücken. Die Römer waren in Panik. Sie konnten nicht begreifen, wieso hinter ihnen der Feind auftauchte. Sie waren überzeugt gewesen, dass die ganze Macht der Sklaven eingekesselt war. Die Vorposten waren abgetan. Die Römer stolperten durcheinander. Es war wie in den besten Tagen, bei den Überfällen auf Claudius Glaber und Cosinius. Im Chaos, im Lärm, im verzweifelten Widerstand merkte keiner von den Römern, was zur selben Zeit auf der anderen Seite der Mauer geschah. An der Stelle, die Spartacus für den Durchbruch vorgesehen hatte, schleppten die Flüchtlinge Tonnen von Schutt, Bauholz, Baumstämmen, Tierkadavern und Leichen von Gefallenen herbei. Das alles warfen sie in den Graben. Hinter der Mauer stand nur ein kleiner Posten, der von allem nichts hörte und sah. Es ging blitzschnell. Dann war der Graben aufgefüllt. Spartacus führte einen Stoßtrupp hinüber und stürmte die Mauer. Die Römer hatten keine Zeit mehr, zu den Waffen zu greifen. Sie wurden fast kampflos überrannt. Zwei Drittel des Heeres blieben auf der anderen Seite. Die Römer standen zwischen zwei Heeren. Sie waren über Nacht aus Belagerern zu Belagerten geworden. Nur ihren starken Festungswerken verdankten sie es, dass sie in diesem Augenblick nicht völlig aufgerieben wurden. Die beiden Drittel, die noch drüben waren, ließ Spartacus am Silerberg zurück, um die Römer in Schach zu halten. Er selbst marschierte mit den übrigen nach Osten. Er wollte nach Apulien ziehen, zur Adriaküste, um ein letztes Mal dem alten Plan zu folgen, der durch den Sieg über Crassus wieder realistisch wurde. Dem Ausbruch aus Italien, der Rückkehr zu den Thrakern.
Der Ring schließt sich. Als Crassus die Nachricht der Flüchtlinge erhielt, erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Damit hätte er nie gerechnet. Er saß irgendwo weit hinter der Front. Dort wartete er seit Wochen auf die Meldung, dass die Kraft der Belagerten endlich gebrochen sei. Eine Zeit lang konnte sich Crassus zu gar keinem Entschluss mehr aufraffen. Er ließ Spartacus ungehindert nach Osten abziehen. Dann zog er mit seinem ganzen Heer nach Lucanien zurück und gab den Wall in Brutium auf. Er wollte auf seiner Mauer nicht wie in einer Mausefalle sitzen bleiben. In einem Brief an den Senat bettelte er um die Hilfe der an den Außenfronten beschäftigten Feldherren Lucullus und Pompeius. Der Ring begann sich zu schließen. Drei römische Armeen formierten sich zum Angriff auf Spartacus. Es ging dem Ende zu, trotz dem Sieg über Crassus. Sie waren noch immer eingeschlossen, nicht mehr taktisch wie in Brutium, aber strategisch durch die Grenzarmeen, die von den Außenfronten heimkehrten. Sie mussten versuchen, diesen Ring zu durchbrechen, bevor er sich endgültig geschlossen hatte. Spartacus war im Anmarsch auf Brundisium, der wichtigste Hafen Apuliens. Er wollte die Stadt im Handstreich nehmen, um wenigstens mit wenigen Schiffen mit einer kleinen Gruppe nach Thrakien überzusetzen und dort den Widerstand zu erneuern. Dann musste Lucullus in Thrakien bleiben und konnte nicht nach Italien übersetzen. Der Rest des Heeres hätte in Italien gegen Crassus weiterkämpfen sollen. Niemand weiß, wie der Krieg ausgegangen wäre, wenn Spartacus' Idee verwirklicht worden wäre. Aber noch bevor er Brundisium erreichte, zwang ihn eine neue Spaltung zur Umkehr.
Castus und Canicus, die Nachfolger des Crixus, wollten nach dem glänzenden Sieg über Crassus nicht nach Thrakien fliehen, um dort in einen undurchsichtigen Kleinkrieg gegen Lucullus zu verfallen. Auch sie sahen die drohende Gefahr der Einkreisung. Auch sie sahen die Notwendigkeit, die Gegner vor ihrer Vereinigung getrennt zu schlagen. Aber dann war der erste Schlag dort zu führen, wo man eben erst gesiegt hatte, wo der Feind entmutigt war und wo das Zentrum der feindlichen Macht lag. Castus und Canicus rieten, wie Crixus vor mehr als einem Jahr, zum Marsch auf Rom. Alles wiederholte sich bis ins Detail. Noch während Spartacus auf Brundisium marschierte, verließen sie das gemeinsame Lager, um nach Norden zu ziehen. Sie hatten nichts gelernt.
Spartacus hielt das alles für Wahnsinn. Spaltung in dieser Situation, das war der sichere Untergang. Spartacus eilte ihnen hinterher, um sie von ihrem Wahnsinn abzuhalten. Im nördlichen Lucanien holte er sie ein. Sie waren am Lucanischen See auf Crassus gestoßen. Dieser, von der Spaltung der Sklaven ermutigt, griff mit überlegenen Streitkräften unvermittelt an. Als er sie verfolgen wollte, erschien plötzlich Spartacus mit seinem Heer und warf sich auf sie. Crassus musste sich eilig zurückziehen. Nach dieser Schlacht, die sie gemeinsam geschlagen hatten, trennten sich Castus und Canicus zum zweiten Mal von Spartacus und zogen sich in ihr Lager in die Nähe des Sees zurück. Spartacus hätte seinen Plan noch ausführen können, aber er wollte die Abtrünnigen nicht im Stich lassen. Er blieb.
Nahe beim Lucanischen See schlug Crassus gegen Castus und Canicus die entscheidende Schlacht. Er hatte sich gut darauf vorbereitet. Der taktische Plan, den er entwarf, war bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Manche Einzelheiten stammten aus früheren Schlachten von Spartacus. Er hatte sich bemüht, von seinem Gegner zu lernen. Die Schlacht begann mit einem Umgehungsmanöver. Nächtens umschlich ein Korps von 12 Kohorten den Berg, auf dem das Lager der gallisch-germanischen Gefolgschaft stand. Mit Laub und Zweigen bedeckten Helmen erstiegen sie unbemerkt den Hügel. Gerade wollten sie angreifen, da wurden sie von den Rebellen entdeckt. In großer Verwirrung und Überraschung ergriffen diese die Waffen und schlugen die Römer in die Flucht. Währenddessen war Crassus von seinem Lager aufgebrochen. Er ließ Lanzen und Feldherrenzelt stehen, um den Eindruck zu erwecken, dass er noch dort sei. Sein tatsächlicher Standort am Fuß des Berges war durch Wald und andere natürliche Hindernisse gedeckt. Das dritte Manöver machte die Reiterei, die in dieser Schlacht entgegen den sonstigen Gewohnheiten der Römer eine entscheidende Rolle spielte. Sie war in zwei Korps geteilt, die in getrennten Richtungen zum Angriff vorgingen.
Das erste Reiterkorps stürmte gegen das von den Galliern getrennte Lager von Spartacus. Spartacus nahm die Schlacht an, aber die Römer wichen zurück und vermieden einen entscheidenden Zusammenstoß. Aber sie kamen immer wieder und hielten Spartacus in Schach. So war er abgelenkt und bemerkte nicht, was im entfernten Lager der Gallier vor sich ging. Spartacus war durch die endlosen Diskussionen mit Castus und Canicus zweifellos zermürbt. Seine Wachsamkeit hatte nachgelassen. Anders ist dieser Fehler nicht zu erklären. Der zweite Korps galoppierte den Berg hinauf gegen das gallische Lager. Dort war der Kampf gegen die 12 Kohorten von Pomptinius und Rufus noch im Gang. Die Römer waren geschlagen, zogen sich aber nur langsam zurück. Sie leisteten heftigen Widerstand. Der Sturmangriff der Kavallerie von der anderen Seite brachte die Gallier und Germanen in Verwirrung. Ein Teil von ihnen wandte sich bergab gegen die neuen Feinde. Wobei die Unordnung, die schon durch den Angriff der Umgehungstruppen entstanden war, noch größer wurde. Als die Gallier und Germanen auf sie prallten, machten die römischen Reiter plötzlich kehrt. Sie flohen den Berg hinab, als wären sie durch den Anblick der Feinde in Panik geraten. Die folgten ihnen, triumphierend, siegesgewiss. Die List war uralt. Spartacus selbst hatte sie so oft gegen die Römer angewendet. Reitervölkern wie den Thrakern und Zigeunern war sie seit Urzeiten vertraut. Die Gallier, die schon lange sesshaft waren, fielen auf den Trick herein. Sie stürmten den Berg hinunter, genau in den Hinterhalt, in dem Crassus auf sie wartete. Am Fuß des Berges schwenkten die römischen Reiter plötzlich seitwärts ab, knapp vor einer unübersichtlichen, bewaldeten Stelle, aus der im selben Augenblick mit Geschrei die römische Infanterie hervorbrach.
Musik.
Die Gallier und Germanen waren von allen Seiten eingeschlossen. 12.300 von ihnen fielen in diesem Kampf. Unter den Toten waren auch Castus und Canicus. Spartacus war tief getroffen. Er hatte zu spät gemerkt, wie er sich hatte täuschen lassen. Es war nichts mehr zu retten. Er brach sein Lager ab und zog nach Süden. Er ging nicht mehr nach Brundisium. Damit war es vorbei. Eben hatten Boten die Nachricht gebracht, dass Lucullus mit der Balkanarmee gelandet war. Damit war der Ring geschlossen. Sie hatten keine Chance mehr.